Großes Kino in Graz, Boa Boa Teng Teng in Wien Favoriten und der Last-Minute-Fluch der Roten Bullen. Es war wieder einiges los in der Admiral-Bundesliga und dennoch poppt immer wieder diese Frage auf. Ist das die schlechteste Bundesliga aller Zeiten? Frage eingereicht von HPS via Twitter. Ich gebe die Frage weiter an euch.
Es ist die verrückteste und spannendste Bundesliga aller Zeiten.
Genau, da schließe ich mich an.
Je nachdem, wenn man jetzt drüber reden will, haben wir den schlechtesten Meister aller Zeiten, vielleicht, Fragezeichen. Der LASK ist aktuell der bestmögliche Meister, der noch möglich ist, also was die Punkte angeht. Die würden mit einem Punkteschnitt von 1,81 dann Meister werden, was schon schlecht ist. Aber ist nicht das Schlechteste, was wir erlebt haben in der Bundesliga-Geschichte. 94, 95 aus der Salzburg mit einem Punkteschnitt von 1,72 Meister worden. Ihr erinnert euch?
Ja, ich meine, wir haben es uns gerade
vorgestellt.
Du erinnerst dich nicht mehr, aber wir haben es uns ja gerade durchgerechnet. Das waren nur die 2-Punkte-Regel.
Genau, das war die letzte Saison der 2-Punkte-Regel, wo, wenn es nach 3-Punkte-Regel gegangen wäre, aus der Salzburg hinter Sturm und Rapid Dritter worden wäre.
Das ist eigentlich richtig, oder? Was die 3-Punkte-Regel eigentlich dann
auch bewirkt hat. Die haben damals 15 von 36 Spielen nur gewonnen.
Ja, und dennoch war das die glorreiche Zeit von Austria Salzburg, wenn du zurückdenkst.
Das war damals die Champions-League-Saison, ja.
Champions-League-Saison, davor UEFA-Cup-Finale, also das war genial.
Ich kann mir Fußball mit einer 2-Punkte-Regel gar nicht vorstellen, weil ich einfach nur mit dieser 3-Punkte-Regel groß geworden bin. Wie seht ihr das jetzt da? Weil ihr habt beides erlebt, was ist da jetzt da besser?
Erlebt, aber ich bin schon mit der 3-Punkte-Regel aufgewachsen. Also diese letzte Saison habe ich nur peripher miterlebt. Kannst du mich. Du!
Ja, ich überlege gerade, aber ich war damals 10, das hat mich jetzt da nicht so tangiert.
Ja, na, verstehe. Ich meine, meine Antwort auf diese Frage ist ganz klar nein. Also ich finde wirklich, wir haben, was wir in dieser Spielzeit alles schon erlebt haben, diese Wiederauferstehung vom LASK, der grün-weiße Hype-Train, Harald.
Das war Nummer 1.
Komplett vogelwilde Aufholjagden vom LASK, wie zum Beispiel gegen Hartberg. Wir haben einen Meister, der immer wieder mal wankt, aber nicht fällt. Und wir haben diese Comeback-Story von Sascha Kalajdzic, ein Cupsieger mit dem LASK. Also es sind so viele Geschichten. Und wenn ihr dann zurückdenke an die 10er-Jahre, das waren für mich die schlechtesten Bundesliga-Spielzeiten der Bundesliga-Geschichte. Denn 10 Jahre hintereinander, pure Langeweile, Peak-Boring-Phase, die wir damals erlebt haben mit Red Bull Salzburg als Serienmeister, das war für mich demotivierendste als Fußballfan, weil du eigentlich in der Saison reingegangen bist und du hast dir nur die Frage gestellt, wer wird Zweiter und wer steigt auch.
Ja, verstehe schon das, was du meinst, aber ich finde fußballerisch damals die Ganzzeiten von Salzburg, das war schon noch schön anzusehen. Ja. Also boring im Sinne von wer wird Meister, verstehe ich, aber schlechter war deswegen die Liga jetzt nicht. Aber jetzt, heuer, ich bin ganz ehrlich, ich habe schon gedacht, das letzte Jahr ist schwer zu toppen. Heuer ist es einfach wieder verrückt, genau wie du gesagt hast, die ganzen Geschichten, die geschrieben werden, die kannst du eigentlich auf 3 Saisonen eigentlich aufteilen, würde sich locker ausgehen. Mhm. Aber so, finde ich, erleben wir gerade die geilste Bundesliga-Saison aller Zeiten.
Ja, ist halt immer die Frage, ob man jetzt Spannung oder Qualität als Faktor hernimmt.
Spannung.
Dann ist sie super. Glorreiche Geschichte auch übrigens, der unfassbare Launch des ANSA-Konferenz-Insta-Kanals. Wir haben schon über 500 Follower. Ja. Wir sind so knapp davor, dass wir tatsächlich Fußball-Influencer werden.
What? Doch, Abo, hier, da ist es mal wieder, das Abo-Schild, natürlich auch bitte dieses Video liken, kommentieren, was sagt ihr jetzt zu dieser Frage, ist es die langweiligste oder schlechteste Bundesliga aller Zeiten, könnt ihr gerne in die Kommentare eure Meinung kundtun und natürlich ein Abo dalassen, wir sind auch da knapp dran an den 20.000 Followern auf YouTube, das ist unser nächstes großes Ziel, das werden wir vor der WM hoffentlich noch schaffen und bitte natürlich auch den Instagram-Account folgen. So, viele Geschichten haben wir erlebt. Machen wir mit einer weiter, die sehr jung ist, nämlich mit dem Last-Minute-Fluch von Red Bull Salzburg. Absolute Topspiel Salzburg gegen Sturm am vergangenen Sonntag, also gestern, vergangenen Abend. wie ist das möglich, dass die Salzburger wirklich, wenn es gerade so in die Schlussphase geht, dass da irgendwie so Panikschalter umgelegt wird und sie irgendwie wie gelähmt wirken?
Ich glaube, das hat auch einerseits damit zu tun, dass sie ihre Spiele nicht zumachen und den Sack nicht zumachen. Also Red Bull Salzburg fehlt der Killerinstinkt. Vielleicht werden sie deswegen gegen Ende hin dann auch etwas schwammig und schwimmen und gacken sich halt irgendwie dann auch an, dass sie noch ein Gegentor bekommen. Ich meine, die Ausbeute von Salzburg in der Offensive ist einfach viel zu gering. Wenn du die Statistiken anschaust, sie haben die meisten Schüsse pro Spiel in der Bundesliga. Sie erspielen sich die meisten großen Chancen. Sie haben den höchsten XG-Wert in der Bundesliga, aber eben auch den höchsten Anteil an vergebenen Großchancen. Und das alles kombiniert, schießt halt eben vorne zu wenige Tore und hinten die Abwehr von Red Bull Salzburg ist halt auch lang nicht mehr meisterlich. Also schon die letzten Jahre nicht und dieses Jahr ist sie, finde ich, halt nochmal eine Schippe schlechter und deswegen kassieren sie einfach last minute wirklich so billige Tore.
Ist dann irgendwann wahrscheinlich auch eine Kopfsache, ne?
Natürlich.
Kassist gegen Rapid in der 88. das 0-1, Kassist gegen Lask, dieses absurde 2-3, nachdem du unmittelbar davor noch ausgeglichen hast, in der 95. Mit einem schweren individuellen Fehler. Jetzt kassierst du gegen Sturm in der 93. Den Ausgleich, der schon glücklich war in Summe für Sturm, wie ich finde. Daniel Beichler hat ja gesagt, der so verdient das halt am Ende des Tages dann wahrscheinlich auch nicht.
Ziemlich sprachlos gewesen, verständlicherweise, Daniel Beichler. Weiß auch nicht, woran es liegt. Wenn er es wissen würde, würde es den Spielern ja sicher weitergeben. Aber große Ratlosigkeit in Salzburg. Wie willst du dieses Problem, dieses Last-Minute-Problem beheben? Du hast jetzt nur noch zwei Runden Zeit. Das Spiel ist es, was wäre, wenn Spiel durch. Hätten sie gegen diese drei Gegner, diese drei Partien, hätten sie da ihre Punkte geholt, dann wären sie ganz nah dran eigentlich an diesen langersehnten Meistertitel.
Ja, aber ich meine,
lange sind,
ja.
Zwei Jahre in Salzburg, ja, in Salzburg schon lange sind.
Ist eigentlich eh lang, na stimmt schon. Ich meine, im Grunde hat es passt so aus Red Bull-Sicht gestern. Endlich mal wieder Zuschauer im Stadion. Es waren 17.318 Zuschauer. Das ist der Bestwert in dieser Saison. Es hat kein einziges Spiel davor über 13.000 gegeben. Das hat mich eigentlich überrascht, dass kein einziges Topspiel diese 13.000-Marke geknackt hat.
Also, Freibier zieht.
Genau. Einerseits hat es eine Freibier-Aktion gegeben für alle, die in Rot-Weiß ins Stadion gekommen sind. Andererseits natürlich Sturm auch einen sehr ordentlichen Mob mitgebracht. Mhm. Aber genau, ich meine, das ist ja das, was wir sehen wollen. Und das ist ja auch das, was ein Spitzenspiel in der österreichischen Bundesliga, wo es für beide Teams noch um einen Meistertitel geht, so kurz vor Schluss, auch verdient hat.
Mhm. Und
ja, das wäre cool. Wird aber eher Ausreißer nach oben gewesen sein, sage ich einmal.
Gegen Hartberg wird es wieder tendenziell weniger, glaube ich.
Na, schauen wir mal. Gehen wir da kurz nochmal in diese Schlussphase rein. Du hast einerseits natürlich das richtige Goldhändchen auch von Fabio Ingolic gehabt. Der hat im Grunde dieses Tor eingewechselt mit Kayombo und Kiteschwili. Kiteschwili verletzungsbedingt nicht von Beginn an mit dabei gewesen. Und da hat man halt dann wieder gesehen, er ist einfach dieser Mann für diese Momente. Also, dass er den halt perfekt bedient. Kayombo dann mit etwas Glück dann schlussendlich auch zum Ausgleich kommen, den hat er eher verstolpert, aber dann halt richtig schön reingeschlänzt. Aber die Ballmitnahme, die war semi-gut.
Sagen wir, sehr gute Körperbeherrschung.
Ja, stimmt. Ja,
sehen wir es positiv.
Und schläferige Defensive der Salzburg auf jeden Fall.
Geil.
Also ganz ehrlich, dass er sogar noch stolpern kann, eigentlich quasi schon am Boden liegt, dann sich nochmal aufrappeln kann und den dann ins Tor schießt. Mhm. Ich meine, ich habe beim Kita-Spiel zwei, drei Salzburger gesehen und bei Kayombo waren es dann eigentlich auch drei und keiner kann ihn da irgendwie stoppen.
Ja. Der Kiteschwili halt einfach Gold wert. Und wenn der in dieser Phase der Saison sich auf die Bank setzt, weil er nicht kann, dann kann man sich ungefähr ausmalen, wie es dem körperlich geht. Ja. Und umso mehr muss man dann den Hut davor ziehen, dass sich der dann trotzdem einwechseln lässt, weil ich vermute mal, dass der weit entfernt von fit ist und in jeder anderen Phase der Saison sagen wird, hey, sorry, ich brauche meine 2-3 Wochen Pause. Der beißt halt beinhart durch und dann ist er halt eben da. In diesem einen Moment ist er halt da und macht das halt einfach perfekt.
Vor allem, es war ja nicht einmal geplant, dass er spielt. Also er hat die ganze Trainingswoche verpasst, weil die Wade zwickt und das dann auch schon in Richtung Knieschmerzen dann noch sich weiterzogen hat, laut Ingolic. Beim Abschlusstraining war er noch dabei und dann hat er einfach gesagt zum Ingolic, ja du, ich fühle mich bereit für die letzten 10, 15 Minuten und dann hat er ihn eingewechselt und er hat mal wieder den Unterschied ausgemacht. Mhm. Also auch ein nicht bei 100% fitter Kiteschwili ist dieser Unterschiedsspieler in dieser Bundesliga.
Ich meine, jetzt haben sie diesen Punkt gewonnen, aber unterm Strich ist es halt das fünfte Remis in Folge. gerade, du kannst das auch so lesen, die Statistik, sie sind seit 11 Spielen ungeschlagen, aber 5 Remis in Folge, das ist halt zu wenig.
Apropos 3-Punkte-Regel, ne?
Ja, das ist halt die Grote in der 3-Punkte-Regel, ist das halt teuflisch und ich glaube, das hat man einfach jetzt auch gesehen in den letzten Wochen, wo er viele glückliche Punktgewinne meiner Meinung nach auch mit dabei waren, hat er die Frage gegeben von Julian Herzog, wird Sturm mit 2 weiteren Unentschieden Meister?
Ich habe Zweifel.
Das ist so, ja, ganz große Zweifel. Ich glaube gar nicht, dass es möglich ist. Oder? Könnte ich mir vorstellen, bei den direkten Duellen.
Jetzt führen sie die Tabelle an. Also wenn alle remisieren, dann wird die Chance
gewinnen. Wenn alle schön spielen, könnte es aus.
Ja, das stimmt.
Also
ja,
sie haben es eh selber in der Hand, aber ich bezweifle auch stark, dass 2 Unentschieden reichen werden.
Ja.
Vor allem noch dazu wieder ganz spannend, wie natürlich LASK gegen Rapid heute ausgeht.
Ah, das wird, also auf die Partie freue ich mich schon sehr.
Gibt es dann nachher noch einmal eine Ansagekonferenz?
Ja, morgen gibt es noch eine Ansagekonferenz. Das ist ja eigentlich die Episode 78 2 Drittel und morgen dann die Episode 78 1 Drittel. Dann haben wir nämlich wirklich
drei Drittel. Kommt man dann auf ein Ganzes.
Wow. So ist es, ja. Frage von Martin McFly via Twitter. Wie groß wird der Sommerumbruch bei Sturm? Sollten sie nicht Meister werden? Fehlendes Geld, fehlende Europacup-Perspektive, Kitty weg.
Fragezeichen. Kitte weg, Fragezeichen. Ja.
Ja.
Ja, weiß ich jetzt gar nicht. Also der Umbruch war ja zuletzt schon sehr groß, oder?
Ja, ich meine, man darf, und da bin ich ja die letzten Male immer wieder kritisiert worden, dass ich zu wenig die Verletzungssorgen bei Sturm Graz anspreche. Klar, da sind schon viele, die momentan fehlen. Bin trotzdem gespannt, ob es so einen nächsten kleinen Umbruch geben wird, wo man halt vielleicht den Kader noch ein bisschen verjüngert, wo halt dann vielleicht ein Leistungsträger, die halt jetzt schon zweimal Meister geworden sind, vielleicht dann doch einmal den Schritt Richtung Ausland wagen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass er oder Kitischwili da vielleicht jetzt diesen letzten Step nochmal machen möchte oder er unterschreibt halt auf Lebenszeit irgendwie in Graz, könnte man auch gut vorstellen, aber ohne Meistertitel, ich meine, schauen wir mal, was dann am Ende für ein Rang wird. Also ich glaube, das wird dann schon entscheidend sein, wie man auch mit diesen Leistungsträgern weitermacht.
Ja, glaube ich auch. Also ich sehe da schon noch eben ein paar Spieler, die jetzt schon so ewig lang bei Sturm dabei sind, dass sie vielleicht den nächsten Schritt machen wollen. Ansonsten habe ich irgendwie so ein Gefühl, dass dieser Umbruch nicht so riesengroß ausfallen würde. Ich meine, wenn ein Otakita-Spieler wirklich geht, dann ist er eh auch groß, weil das ist eigentlich dann um und auf. Ja. Aber ansonsten sehe ich jetzt nicht, dass da schon wichtige Spieler jetzt abhanden kommen.
Bevor wir noch das Restprogramm der beiden Teams anschauen, eine kurze Frage noch zu dieser letzten Szene des gestrigen Abends. Warum hat der VAR das so lange gecheckt? Ich meine, Jo war ganz klein abseits.
Ich habe da eine Vermutung, also ich weiß ja nicht, der Kudjakov ist mit den Fingerspitzen nochmal kurz dran und dann, glaube ich, hat man abgecheckt, ob der Konaté auch noch dran war, weil das war ja ganz, ganz knapp. Und wenn er dran gewesen wäre, ich glaube, dann wäre der Jo auch leicht im Abseits gewesen. Vielleicht haben sie das noch gecheckt, weil er dadurch, der Konaté, wenn er den Ball noch berührt, vielleicht ihm noch einen Touch gibt, der dann beim Jo eigentlich vor der Füßen landet und der schiebt dann ein. Also ich glaube, darum ist gegangen. Okay. Vielleicht, so habe ich mir das angeschaut, dass der Konaté vielleicht eine neue Spielsituation damit
halt irgendwie. Ja, ich hätte so interpretiert, dass sie sich vielleicht anschauen, wie sehr Kudjakov den Ball da unter Kontrolle gehabt hat, um so eine neue Spielsituation irgendwie einzuleiten.
Deswegen hat es, glaube ich, auch so lange gedauert. Ja.
Aber für mich völlig korrekt, den
nicht
anzuerkennen. Ja.
So, Restprogramm. Red Bull Salzburg am Sonntag auswärts beim LASK und dann zu Hause gegen TSV Hapag. Also gerade diese Partie gegen LASK, seit der Punkteteilung, es ist wirklich jedes Wochenende so geil. Jede Runde hast du einfach solche Schlager und das ist ja nicht nur das, dann hast du halt irgendwie Salzburg gegen LASK, wo es halt um einen Titel geht. Du hast halt einfach Rapid gegen Austria. Das ist wie eine Derby-Zeit gleich. Und du hast die Steirer Derby.
Aber ich bin dennoch froh, dass es jetzt langsam auf die Ziellinie einbiegt, bin ich auch ganz ehrlich.
Wieso?
Ich mache diese ganze Saison schon ein bisschen müde. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, bei manchen Spielern merkst du auch schon am Feld, neben vielleicht körperlichen Wehwehchen, dass es mental wirklich eine verdammt auslagernde Saison ist.
Patrick, seit Episoden nur mehr fit gespritzt.
Also komplett, ja. Fit Spritzer.
Ja, sehr gut. Und das Sturmrestprogramm am Wochenende gegen Hapag und dann zu Hause gegen Rapid. Also die Konstellationen an sich könnten eigentlich nicht spannender das sein. Also von dem her bin ich sehr gespannt. Es ist halt, ich meine, viel können wir da jetzt gar nicht irgendwie herumraten, weil ja, es ist halt heute entscheidend, wie die Partie LASK gegen Rapid ausgeht.
Aber unsere Userinnen und User können ja gerne den Laola 1 Tabellenrechner anschmeißen und sich selber die letzten 2 Runden noch zu Ende tippen.
www.laola1.at/Tabellenrechner.
Ich glaube, das würde man auch in der Woche vielleicht noch einmal selber anschmeißen in einer Einzelkonferenz. Sagen wir mal, vielleicht machen wir es auch nicht. Weiter geht's von Salzburg nach Wien, Favoriten, wo ich vor allem die Choreo hervorheben möchte. Richtig feine Aktion der Veilchen. Was steckt dahinter, Harald? Du warst live im Stadion.
Ich war live im Stadion, ja. Die jüngsten aus der Mitglieder, die Violetten Löwen, glaube ich, heißen sie, haben wir ihre Mitgliedsfeier gehabt und da haben sie mit der aktiven Fanszene diese Choreo gemalt. Das ist jetzt nicht das erste Mal, also davor hat es das schon mehrmals gegeben, da haben sie teilweise Doppelhalter gemalt. Letztes Jahr hat es auch eine kleine Choreo gegeben, die während dem Aufwärmen im Eck gezeigt worden ist. Diesmal die ganz große Variante.
Bunt geworden.
Schön bunt, ja, finde auch. Und du im Zeichen des Regenbogens.
Du hast mir erzählt, dass den Schriftzug, den von Anfang an ein Leben lang bist du unser Verein, den haben sie angemalt.
Genau, den haben die Kinder angemalt und ja, das ist die Szene von morgen. Ne?
Die Viola Lauser, wie es da oben steht. Und nur weil ihr Kinder seid, glaubt es nicht, dass ihr jetzt bei der Bewertung vorbeikommt. Auf einer Skala von 1 bis 100. Wie bewerten wir diese Choreo der Viola Lauser? Jetzt kann man sich ganz viel Hate abholen.
Nein,
das war Schmäh. 100 natürlich für die Kinder. Das ist 100. Vor allem einfach ganz wichtig, dass eben diese junge Generation auch im österreichischen Fußball verankert werden. Nicht dann halt nur Richtung Premier League. Alter, ohne Scheiß, Premier League ist die beschissenste Liga der Welt. Herz auf, das anzuschauen.
Ihr könnt es euch eher anschauen, nachdem es im Stadion wart.
Genau.
Geht es erst ins Stadion und dann schaut es euch Premier League an.
Die Kampf ist cool. Spannend heuer. Aber ja. Was? Premier League mehr da.
Ja, absolut. Sehr gut. Passt. Machen wir weiter mit der Partie. Die Austria gewinnt in einem überragenden Spiel vor 13.900 Zuschauern mit 1:0. Wie hyped bist du
von dieser Partie? War überragend, das Spiel. Ja.
Hast du schlafen können nach diesem Leckerbissen?
War schwer. War klassische 0-0-Partie eigentlich. Also war relativ harte Kost, aber für die Austria natürlich schon wichtig, dass davor 5 Spiele in Folge umgeschlagen, der erste Heimsieg seit Mitte Februar. Letztendlich hat dann einfach eine wirklich exzellente Aktion den Unterschied ausgemacht. Sehr schöner Chipball von Philipp Wiesinger und Kelvin Boateng macht das halt schon sehr überragend, also im Bedrängnis von 2 Gegenspielern, sich den Ball so mit Schulter, Brust mitzunehmen, die Drehung zu machen und dann über Tom Ritzi-Hülsmann drüber zu lupfen, was er aufgrund dessen Körpergröße ja fast schon Ding der Unmöglichkeit ist, war schon richtig stark.
Eine leichte Prise Vienna-Vibes habe ich da verspürt bei diesem Treffer. Ja. Weil in Liga 2 bei der Vienna in der letzten Saison hat er auch immer mal wieder dann so kleine Gusto-Stücke rausgehauen. Bei der Austria hat er das jetzt noch nicht so oft unter Beweis stellen können, aber ich glaube, da hat er eh eine schöne Statistik ausgekramt über den Herrn Boateng, dass er da trotzdem dennoch einer der besten Goalscorer ist.
Jetzt hat er 4 Saisontore und ist schon halt ein bisschen auch ein Verteilergeist als Chancen von Nebler verschrien. Mhm. De facto erarbeitet er sich mitunter die besten Torszenen, die es gibt in der Bundesliga. Also der XG-Wert pro 90 Minuten ist nur bei Radkov und bei Kitaschwili höher. Und er schießt pro 90 Minuten die meisten Tore der ganzen Bundesliga. Er spielt heute selten.
Hast du da keine Grafik da mal?
Nein, sorry, ich habe echt nicht dazu
kommen. Ich habe eigentlich voll damit gerechnet, dass da so eine Grafik landet. Nein,
ich habe heute nichts gemalt.
Hat diesmal als Joker gestochen, weil Barry und Eggestein wieder retour sind. Wie hat er deiner Meinung nach mit Eggestein dann an vorderster Front harmoniert? Ist das etwas, wo man vielleicht perspektivisch der öfters bringen kann oder sind das zwar zu konträre Typen, die dann auch nicht irgendwie am Platz miteinander harmonieren
also
können?
Also von Start weg sehe ich es eher nicht. Der Oster spielt ja immer mit einem Stoßstürmer und dann halt zwei bisschen zurückgezogenen auf der Seite, meistens Fischer und Charlic. Und ja, Boateng selbst sagt von sich, er kann alle 3 Positionen spielen. Natürlich, was soll er sonst sagen? Ja. Ich sehe jetzt aber keine große Zukunft für ein Sturm-Duo Eggestein-Boateng. Aber was weiß man, die Austria hat am Ende der Partie mit dem 6er-Bierchen Handel Markovic gespielt. Wenn du das vor Saisonstart gesagt hättest, irgendwie hätte ich jeden Menschen für völlig verrückt erklärt.
Ja, also vielleicht Eggestein und Boateng, das neue Sturmduo der Austria in der Zukunft. Apropos Zukunft eines Stürmers, Elias Havel, der ist gestern nur auf der Ersatzbank gesessen, ist dann eingewechselt worden. Warum das? Da hast du mit Manfred Schmidt gesprochen.
zum dritten Mal in Folge auf der Bank gesessen, Elias Havel. Das ist eben in der Saison noch nah, davor noch nie passiert. Fakt ist, Elias Havel ist alles andere als fit und das seit vielen Wochen. Also Manfred Schmidt hat gesagt, das hat in der Wintervorbereitung schon begonnen, als sie auf Kunstrasen trainieren mussten. Er hat zuerst eine Beinhautentzündung gehabt, dann hat er Knöchelprobleme gemacht, jetzt machen die Adduktoren Probleme. Und ja, Elias Havel steht kurz vor dem Wechsel nach Deutschland. Es dürfte der erste FC Köln werden und da sind sich alle einig, dass man da jetzt kein großes Risiko eingehen will, was auch völlig okay ist, so finde ich.
Ich glaube, dass da Kohe und Co. natürlich auch Angst haben, dass da vielleicht noch irgendwas, irgendein potenzieller Transfer noch platzt. Und ich gehe davon aus, dass da schon ein paar Millionchen jetzt dann auch Richtung Happeck wandern, denn es war ja die Rede von einem hohen siebenstelligen Betrag. Ich glaube nicht, dass so ein hoher siebenstelliger Betrag werden wird, aber.
Ja, was glaubst du?
Was ist, ab wann ist hoch?
Haben wir ja gesagt,
ab sieben.
Ab sieben ist sieben, hoch.
Ja. Okay, ja. Ich hätte gesagt, 3 bis 4 werden es kriegen. Das ist ja sensationell.
Ja,
vielleicht hat ihm ja jetzt diese letzte Phase auch tatsächlich nochmal geholfen, den Marktwert zu steigern, weil jetzt hat er in 3 Spielen 2-mal bewiesen, dass er als Joker auch treffen kann.
Ja, also glaubt ihr jetzt, dass er gut funktionieren kann in Deutschland beim FC?
Jetzt ein bisschen schwierig zu sagen. Ich traue es ihm schon zu. Es ist auf jeden Fall nochmal ein Riesensprung von der österreichischen Bundesliga in die deutsche Bundesliga, noch nah. Aber sicher kann das funktionieren. Also durch seinen Speed und so weiter wieder bei Köln, glaube ich, auch den ein oder anderen wichtige Spieler machen. Sicher.
Ja, Speed, Knipserqualitäten, auch Arbeitgänge am Ball. Ich finde schon, dass der sehr viel mitbringt und das sollte eigentlich über kurz oder lang in der deutschen Bundesliga auch funktionieren. Ich meine, ja, man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass er irgendwo hinwechselt und in einer deutschen Bundesliga sofort einschlägt. Ja.
Fit bleiben wäre halt wichtig.
Ich bin gerade am Überlegen, wer das letzte Mal geschafft hat. Ob es jemanden gegeben hat,
der aus der österreichischen Bundesliga. Ja, ich kenne wen.
Also Haaland, ja. Querfelder da? Ja, Querfelder.
Am Anfang auch zu Beginn.
Ja, aber jetzt dann halt. Aber so Stürmer, dass du gleich mal eine gute Quote hast. Ja,
Haaland.
Ja, Haaland hat sehr schnell funktioniert, das stimmt.
Havel Haaland ist nicht Film.
Ja, das ist der Kölner Haaland, dann ist der Elias Havel. noch 2 Fragen zu dieser Partie von Philipp. Kann die Austria nur Spiele gewinnen, wenn sie schlecht spielt?
Sie haben bessere Spielphasen in den letzten Partien gehabt als in den 90 Minuten diesmal, ja, ist richtig.
Das war jetzt der zweite Sieg in der Meistergruppe, der erste war auch gegen Hartberg.
Richtig.
Ja. Das war jetzt auch nicht sonderlich überraschend. Ne?
Vielleicht passend dazu die nächste Frage von Ronja und Flo. Wie hoch kann die Austria aus eurer Sicht noch klettern? Ich glaube, die bleiben da, wo sie sind.
Also ich glaube auch, dass sie mit Platz 5 ganz gut bedient sein werden. Aber natürlich schauen wir mal, was jetzt heute Abend, also zwischen Rapid und LASK passiert. Mhm. Es steht noch ein Derby an, also rein theoretisches Rapid stand jetzt schon noch in Reichweite.
Können wir kurz jetzt noch darüber sprechen, dass es aktuell 2 Vereine gibt, die aus eigener Kraft Meister werden können?
Ich glaube, jetzt fällt es zum zweiten Mal das
nämlich
Wort.
Der LASK, wenn sie heute gegen Rapid gewinnen, klar, dann übernehmen sie wieder die Tabellenführung und dann können sie mit 2 Siegen, aus weniger überraschend, aus eigener Hand Meister werden, aber auch der SK Rapid.
Kann es der LASK?
Der grün-weiße Hype-Trend. Zweimal der Wissung.
Kurze Frage. Ja? Der LASK ist doch mit einem Unentschieden heute auch Tabellenführer.
Weil sie das Sternchen haben, ja.
Das heißt, eigentlich haben sie es mit einem Punktgewinn.
Mit einem Punktgewinn.
In der eigenen Hand. Ja. Rapid müsste 4-0, also mit 4 da einen Unterschied gegen den LASK gewinnen.
Und das direkte Duell.
Ja, auf ihrer Seite zu haben, ja.
Genau, ja. Egalisieren, 3-0, aber dann brauchst du ein besseres Torverhältnis.
Alles herausgefunden über den Laol 1 Tabellenrechner.
Wahnsinn, ja, also ich lasse mich zu der Prognose hinreißen, dass Rapid nach dem Schlusspfiff gegen den LASK es nicht selbst in der Hand haben wird. Ein 4-Tore-Unterschied-Sieg gegen den LASK von Rapid sehe ich nicht kommen. Ich sag's ganz ehrlich.
Ich sag dir, dass ich kommen sehe. Ich sehe da ein X, weil das wäre typisch für diese Bundesliga-Saison, wenn sich da jetzt wieder keiner absetzen kann.
Also kein Chuchu heute, das ist kein. Nope. Das ist Chuchu, ist was anderes. Kein Chuchu heute. Machen wir einmal Chuchu.
Ich leg's eh drunter, keine Sorge.
Wir machen Pause und dann geht's weiter im Uppo.
Dinge so abtauschen, aber wir sollten trotzdem von Spiel zu Spiel schauen. Wir müssen von Spiel zu Spiel denken. Wir schauen von Spiel zu Spiel.
Von Spiel zu Spiel.
Wir müssen schauen, dass wir immer, immer
von Spiel zu Spiel schauen.
Und am Platz geht es natürlich zu der Sache.
Wir gehen vom Oppo ins Upo und machen weiter mit der Partie GRK gegen die WSG Tirol. Die Rotjacken gewinnen mit 4:0. Großes Kino im Stadion Liebenau. Nicht mehr in der Merkur Arena. Habe ich nämlich auch komplett verpennt. Danke für den Hinweis,
gerne,
dass es nicht mehr Merkur Arena hast. Das hat zu Beginn der Partie gar nicht so ausgeschaut.
Verrückt eigentlich. Also, ja, dass die Partie letztendlich 4:0 ausgeht, ist nach den ersten Minuten so überhaupt nicht, habe ich so überhaupt nicht kommen sehen. Also WSG hätte sich die Führung sehr früh verdient gehabt, finde ich. Der GRK geht mit einer 2-0-Führung in die Pause und weiß eigentlich nicht so recht, wie das passieren hat können, oder? Zwei Torschüsse in der ersten Hälfte vom GRK, zwei Ballberührungen im gegnerischen Strafraum vom GRK und du gehst mit 2-0 da in die Pause und die WSG ist gebrochen.
Ja, aber komplett.
Also das war echt erschreckend, ja. Da ist dann gar keine Gegenwehr mehr gekommen und gar nichts. Und das in einer Phase in der Saison, wo du dich eventuell gegen eine Niederlage stemmen solltest.
Der Höhepunkt war dann für mich nach dem 13:0 für den GRK, als der Nähe Philipp Semlitsch eigentlich die ganzen Fixstarter runtergenommen hat. Ein Baden Fredriksen, ein Jamie Lawrence, ein Matthäus Taferner und auch ein Marco Boras sind zwischen der 62. und 67. runtergegangen. Eben aus Eingeständnis auch. Also Eingeständnis, das werden wir nicht mehr reißen. Das Ruder werden wir nicht mehr rumreißen. Ich glaube auch ein paar wegen...
Zwischen welchen Minuten?
Zwischen 62 und 67. 6-7, ja. So, Strike 1 bei 6-7 heute. Uff. Schau, das siehst du wieder, er hört nie wirklich zu, er hört nur diese Schlagworte.
Alles gut.
Ja, nix. War halt dann ein Eingeständnis, sondern wie es geht, er hat einfach dann aufgeben. Also da war überhaupt kein Aufbäumen mehr, hat man einfach so hingenommen und mit vollem Fokus jetzt in das letzte Heimspiel, das jetzt eben dann anstehen wird.
Ja. Aber also mich freut es wirklich auch für Marc Grosse, dass der da jetzt da doppelt angeschrieben hat, dass er wirklich einmal auch im heimischen Stadion erstmals angeschrieben hat. Ich meine, im Nachwuchs war er beim GRK, jetzt über Umwege wieder zurückgekommen nach Graz und die ersten Wochen waren ja wirklich sehr, sehr zäh und da waren Entscheidungen dabei, die halt vielleicht auch nicht so gut waren. Ich glaube, er hat dann gleich rote Karten mal gezogen, wenn ich mich nicht täusche.
Ziemlich am Anfang seiner GRK, seit seiner Rückkehr auf jeden Fall. Ich meine, hat sich sicher auch mehr erwartet. Das war sein dritter Startelf-Einsatz, seitdem er beim GRK ist. Und ja, ich glaube auch an Ferl Feldhofer war ja auch überhaupt nicht zufrieden mit seiner bisherigen Performance. Jetzt ganz, ganz wichtige Argumente. Also, dass der GRK nach diesem 0:1 Nackenschlag beim WRC so den Kopf aus der Schlinge wieder rauszieht, auch wenn es glücklich war, schon wie der Harald vorher erwähnt hat, dass die WSG eigentlich besser drin war.
Ich meine, ganz glücklich würde ich jetzt auch nicht sagen. Also die Anfangsphase, dass die überlebt haben, ja, das war eine Zach, aber dann haben sie einfach
letztendlich gut gespielt. Letztendlich war es ein verdienter Sieg, brauchen wir nicht diskutieren.
Wenn du gerade die Tore durchgehst, dieser Schriebelpass auf Italiano, ich meine, es war Zucker.
Ja, klar. Dr. Wrecking Ball fragt via YouTube, ist Marc Grosse zum richtigen Zeitpunkt beim GRK angekommen, beziehungsweise wird er vielleicht sogar noch eine Schlüsselfigur für den Klassenerhalt?
Ich glaube, dass Marc Grosse einfach eine Schlüsselfigur beim GRK generell werden kann. Gar nicht jetzt nicht nur hinsichtlich Klassenhalt, sondern ich finde einfach, das ist ein Spieler, wenn der richtig angegriffen wird, wenn der das Vertrauen bekommt, dann explodiert der. Das hat er bei Kapfenberg gezeigt, das hat er bei Ried gezeigt. Klar, in dieser Saison in der Bundesliga bei Ried hat es dann nicht mehr ganz so gereicht. Da waren halt andere Dinge, die vielleicht auch mit eingewirkt haben. Aber ich glaube, dass das ein Spieler ist, der einfach richtig viel Potenzial hat und man muss irgendwie nur rauskitzeln richtig. Und dann kann das einer werden, der den GRK auch in den nächsten Jahren kreativ auch mitgestalten wird.
Ja, sehe ich auch so. Ich meine, wir sind uns einig, dass HRKT im Sommer weg ist, oder?
Ja, ja, ganz klar.
Ja. Aber eben zwei Tore, ein Assist, aber ich finde das schönste Tor des Tages war das erste GRK-Tor. Also der Laufweg von Jacob Italiano war überragend und Schriebel exekutiert den Pass halt dann auch noch genauso, wie er gehört.
Ich habe gehört, das war sein allererstes Tor daheim für den GRK.
Italiano?
Ja.
Die drei hat er gegen die WSG gemacht.
Alle und jetzt halt, generell die zwei Duelle eigentlich mit der WSG gehen ganz klar auf das Konto für den GRK.
Also er schießt nur Tore gegen die WSG, Jacob Italiano.
Franz Ferdinand hat es ja zum Beispiel auch geschrieben, der GRK mit einem Gesamtscore von 9:1 gegen Wattens im UPO. Wenn ein Team es für sich verdient hätte, runterzugehen, dann sind es die Wattener. Grosse kam sah und siegte.
Ja, aber die WSG hat halt schon auch immer wieder gute Partien dabei. Klar, den GRK haben sie jetzt zweimal nicht so gut erwischt, aber es ist für die WSG der Drops eher noch nicht gelutscht. Also die Konstellation, die ist halt teuflisch.
Also genauso wie sich gefühlt irgendwie niemand so richtig diesen Meistertitel verdient hat, hat sich, finde ich, auch niemand diesen Abstieg so richtig verdient.
Ja, vor allem in den letzten Wochen, nachdem halt Blau-Weiß da jetzt auch nochmal zurückgekommen ist. Ich meine, wenn der WRC jetzt
WRC noch dreimal ist schon ein bisschen in die Pole-Position gegangen, ja, finde ich. Also von verdient. Es klingt ein bisschen natürlich hart, aber
nachdem Saisonstart hat es auch der WRC nicht verdient.
Ja, wenn es den. Ich meine, die waren.
Aber hätte sich dann der LASK den Meistertitel verdient nach diesem Saisonstart?
Ne, haben wir ja gesagt, so richtig verdient hätte sich den Meistertitel irgendwie gefühlt auch niemand.
Don Didi hat sich den Meistertitel verdient.
Also ich glaube, die Restprogramme und die Tabellenkonstellationen kann man jetzt auch vor dem Nachtrag WRC gegen Altach nicht so richtig durchgehen. Es ist halt, es brennt halt für alle, bis auf einen noch.
Ja, also ein bisschen. Heute die Partie WRC zu Gast in Altach. Sehr, sehr spannend. Machen wir weiter mit der letzten Partie. SV Ried gegen Blau-Weiß Linz, Oberösterreich Derby. Und die Rieder haben sie revanchieren können für die kürzlich erlittene 2:3 Niederlage in Linz, wo man ja 2:0 zur Halbzeit vorn war und dann die Partie nur aus der Hand gegeben hat. Ried damit fix auch in der kommenden Saison in der Bundesliga.
Richtig, wir gratulieren dem Aufsteiger, der es geschafft hat, oben zu bleiben. Noch nicht ganz fix, aber sehr, sehr gut. Schaut es einmal aus mit der Teilnahme am Europacup-Playoff. Dann müsste schon wild viel passieren, dass sich das nicht ausgeht. Letztendlich mal schauen, wie es weitergeht. Aber ja, auch sehr, sehr, sehr verdient für die Rieder den Klassenerhalt geschafft. Ja, ich meine, man darf nicht vergessen, die haben lange Zeit auf die Meisterrunde spitzen dürfen. Ja.
Führen auch jetzt gerade eigentlich die Tabelle, seitdem es die Teilung auch gibt, eben an, im UPO mit 14 Punkten nach diesen 8 Runden. Und das war schon eine wilde Partie, aber auch gegen Blau-Weiß, finde ich. Also Blau-Weiß-Linz, wenn du da die Torschancen anschaust, was da wieder geboten wurde, war jetzt nicht so dieser Selbstläufer.
Absolut, und ich glaube, das kann man aber Blau-Weiß auch zugute halten, dass man vielleicht ein bisschen ruhiger in die letzten zwei Runden reingeht, dass man es fußballerisch momentan drauf hat. Man muss es halt dann nur in Tore ummünzen, denn da waren ja wirklich sehr viele Chancen mit dabei von Ronny Waldo und Weißmann. Also die aktuelle Form an sich, die passt. Aber klar, was weiß ich, da verlierst du einfach die nächste Partie gegen die WSG und dann brennt sie sowieso, weil dann hast du einfach ein Finalspiel gegen einen GRK oder vielleicht hast du gar kein Finalspiel. Also schauen wir mal, was dann wirklich passiert. Also die Tabellenkonstellation krank, aber wie du gesagt hast, können wir da jetzt gar nicht so nah reingehen an diese Konstellation, weil wir halt auf die heutigen Partien auch noch abwarten müssen. Kingston Mutandwa hat den Selfie-Jubel gemacht. Wer war eurer Meinung nach der Letzte, der den Selfie-Jubel gemacht hat? Ha?
Totti.
Ja, okay, wir haben es vorher besprochen, Totti. Full Fahrt, Totti. Mario Balotelli, Olympique Marseille. Super. Eine Frage haben wir noch reinbekommen bezüglich Blau-Weiß, das würde ich gerne noch reinnehmen.
Entschuldigung, ganz kurz noch zu dem Elfer. Mhm. Niki Havener muss da mal umringen.
Ja, das stimmt.
Ja, gut. Stimmt, aber Fofana ist ja körperlich sehr gut beieinander, hätte ich mal gesagt. Viral VIPs via YouTube. Was würde passieren, wenn Blau-Weiß-Linz absteigt? Könnte man zum Beispiel Spieler wie Ronny Waldo oder Maranda halten oder spielt dann eine komplett neue Mannschaft in Liga 2? Bitte auch Prozente zwischen WRC, Tirol, GRK und Blau-Weiß-Linz, wer am ehesten absteigt. Das machen
Warum
wir
steht die Frage nicht auf unserem Schied?
Ja, das habe ich erst jetzt im Nachhinein reingekaut.
Okay, also die Prozente eh nicht jetzt. Okay.
Also ich kann mir, also Ronny Waldo könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass der mit runtergeht. Mhm. Aber insgesamt natürlich werden da einige Spieler nicht bereit sein, in der zweiten Liga zu spielen, obwohl es eigentlich jeder in der zweiten Liga spielen wollen sollte, weil es eine sehr coole Liga ist. Die wir übertragen. Sichert euch euer Abo für die kommende Saison.
01.at/Liga2-Abo.
Ja. Abstieg würden es trotzdem nicht geil finden. Schön und gut, aber sehe ich nicht.
Na, ich glaube schon, also das, was uns die letzten Jahre gelehrt haben, waren halt schon, dass die Mannschaften, die abgestiegen sind, dass die eigentlich in der ersten Saison nach dem Abstieg kaum wieder erkennbar waren, rein vom Personal her. Also da hat sich jeder irgendwie neu erfinden müssen. Da hat es wenige Mannschaften gegeben, wo halt, sage ich mal, 5, 6 Leistungsträger dann man halten hat können.
Was uns die letzten Jahre aber auch gelehrt haben, glaube nicht, dass du nach einem Abstieg eine Mannschaft zusammenbauen kannst, die sofort wieder aufsteigt.
Ja.
Not gonna happen.
Also das stimmt, also kann man zumindest mal eine Ehrenrunde, sollte man schon mal so ein bisschen in die Planung mit reinnehmen, weil sonst wird es einfach zu schwer. Ich glaube, das hat die SV Ried in der letzten Saison auch bemerkt, wo man halt zu Beginn wirklich nicht gut performt hat, aber es hat einfach gebraucht, bis das wirklich zum Laufen begonnen hat, aber dann war es halt richtig gut, also in der vorletzten Saison eigentlich. Gut.
Wäre halt auch wegen Planungssicherheit natürlich wichtig, wenn du den Klassenerhalt frühzeitig fixierst, weil je länger du brauchst, desto weniger Zeit hast du dann für die neue Saison. Und immer dieses Hin und Her, weiß jetzt nicht, plane ich. Du planst eigentlich zweigleisig im Grunde genommen, weil für den Worst Case musst du ja auch prepared sein. Deswegen ja nochmal auch Gratulation an die SV Ried, dass sie sich das entledigt haben.
Liebe Grüße von der Liga-Aufstockung. Wurscht, anderes Thema.
Gut, passt. Schließen wir das Kapitel ab, machen wir Pause und dann geht's weiter mit Vakanza-Konferenz.
Sag nicht gerne was, aber...
Das hat mit Respekt nichts zu tun.
Ich hatte so einen Hals die ganze 90 Minuten über den Schiedsrichter.
Arme Junge.
Sowas geht einfach nicht.
Verstehe ich nicht.
Ich weiß nicht, was sie uns hinschicken.
Verstehe ich nicht.
Das war heute für meiner Meinung nach eine Frechheit, was er gepfiffen hat.
Wirklich, da braucht man nicht diskutieren.
Aber über die 90 Minuten gesehen war...
Es ist wahnsinnig. Wahnsinnig.
So viele Fehlentscheidungen, obwohl...
Mit welchen Schiedsrichter?
Obwohl immer jemand daneben stand.
Mit welchen?
Linienrichter oder Schiedsrichter.
Das ist für mich respektlos.
War das für mich eine richtig schlechte Leistung.
Aus.
Schnitzel mit Pommes.
Und zum Abschluss gibt es bei uns die Rubrik Vakanza-Konferenz. Hier stehen deine Fragen im Fokus und wir starten mit jener von Stefan Kirchsteiger. Wie fandet ihr die Choreo der Hartberg-Fans zum 80-jährigen Jubiläum? Ich habe es jetzt leider vergessen, dass wir gesagt haben, wir beantworten die Frage nicht, weil wir haben nichts gesehen.
Gab es eine Scherzfrage?
Ist es eine Fangfrage?
Sorry, wirklich, auch in der GEPA findet man nichts dazu.
Also, lieber Stefan, bitte schick uns Videomaterial, Fotomaterial, irgendwas. liebe Hartberger-Fans, schickt uns das Material an podcast@laola1.at, dann können wir das vielleicht ein bisschen auch featuren noch in den nächsten Tagen. Voll. Weil also ich habe auch bei der GEPA nichts gefunden, bei den Highlights habe ich auch nichts gesehen.
Hartberg-Insta-Kanal auch nichts.
Hartberg-Insta-Kanal auch nicht, also von dem her viel schade, wenn das irgendwie so passiert und keiner hat es bemerkt, das würde ich wirklich schade finden. Wir geben dieser Choreo eine Bühne, aber wir brauchen natürlich Material. Matthias Riemer via YouTube. Hat der LASK einen Vorteil, weil man im Gegensatz zur Konkurrenz schon einen Titel in der Tasche hat oder einen Nachteil, weil man in der entscheidenden Phase der Meisterschaft 120 intensive Spielminuten mehr in den Beinen hat?
Dieses Spiel am Montag zu spielen, also bin ich nicht nur bei Didi Kübauer, sondern ich glaube, jeder andere Trainer, auch der Konkurrenz, hat gesagt, dass es völlig unverständlich ist.
Ja.
Am Freitag ein Cupfinale, das in die Verlängerung geht und dann am Montag ein meisterschaftsmitentscheidendes Spiel zu spielen. Oder ein Spiel, wo es dann noch gegen einen Abstieg geht, ist brutal und sehr unverständlich. Wenngleich ich großes Verständnis dafür habe, dass die Terminplanung für die Bundesliga jetzt auch nicht so easy ist.
Schon klar, aber hätte man sich da nicht frühzeitiger irgendwie drum kümmern können? Ich meine, das ist ja jetzt auch nichts Neues, dass dann das Spiel einfach am Montag ist. Also wenn man sich vielleicht früher darum bemüht hätte und angesucht hätte, dass das Spiel dann am Dienstag oder eventuell am Mittwoch über die Bühne geht, dann glaube ich, wäre man da auch auf einen grünen Zweig gekommen. Jetzt ist es halt schwierig, wenn du nach den 120 Minuten am Freitag nach dem Cupfinale dich hinstellst und sagst, ja, das ist eigentlich ziemlich für die Fisch, dass wir jetzt am Montag dann gleich wieder spielen müssen. Sorry, hätte man sich vielleicht früher darum kümmern müssen.
Ich glaube aber, dass der LASK voll gepumpt ist mit Euphorie. Also ich glaube nicht, dass die müde Beine haben, egal wie intensiv die Party war nach dem Cupsieg, wie der Hangover war am Samstag. Ich glaube, die sind ready. Ich glaube, das haben wir in der letzten Saison gesehen beim WAC. Die haben damals gefeiert, haben das Stadion anzünden und haben zwei Tage später Rapid anzünden und geschlagen. Also von dem her, ich glaube, dass die Küber schon da ein gutes Fingerspitzengefühl hat und den Spielern, glaube ich, schon ein bisschen Regeln mitgegeben hat, wie weit sie gehen dürfen und wo es dann vielleicht einmal auch zu Ende ist. Und er hat sich selbst dann, glaube ich, durchgesagt, also alles, was überbleibt am Bier, wird vom Trainerteam vernichtet. Also
ich sehe es tendenziell mehr als Vorteil als Nachteil. Also mit diesem Cup-Erfolg spielst du sicher leichter diese Partie jetzt am Montag, also heute, als mit einer Niederlage.
Ja, ich meine, das sowieso.
Also von daher sehe ich
das. Haben wir ja sowieso gar nicht besprochen, aber es war einfach ein überragendes Cup-Finale. Also das geht wirklich in die Geschichtsbücher des ÖFB-Cups ein. Rein von der Dramaturgie her, dass Altach zweimal in Führung geht, dass der LASK immer wieder zurückkommt. Sascha Kalajdzic, überragend. Also was der da in die, aus dem Stand für Pässe raushaut, das ist unfassbar. Also der, also das Offensivwerk läuft einfach so sehr und mit dieser ganzen, mit diesem Spiel, Dramaturgie und Ablauf, dass du wirklich da in der Nachspielzeit dann noch den Sieg holst. Ich glaube, die sind bereit, da das Double jetzt einzufahren.
Da kannst du die nächste Frage nicht vorlesen, gell? Das ist nicht möglich.
Kann Atasoy, wer hat eurer Meinung nach den Meistertitel am ehesten verdient? Don Didi, King Ota oder der Grün? Wer will jetzt sagen? Sag's!
Aber das ist dann Strike generell, also wurscht, wer sagt.
Oder Rapid.
Der GV.
Oder Rapid.
H-Train, ja.
ja. Für die Leute, die sich fragen, was passiert, der Harald hat gemeint, der steht beim dritten Mal mit diesem Wort und geht, auf ja. Und geht einfach. Ja. Ich hätte es lustig gefunden, aber.
Ja. Also so richtig, ja, verdient. Alle. Jeder, der am Ende Meister ist,
hat sich extrem verdient. Na, und das ist so eine fahre Antwort. Na komm, na, jetzt sag einmal, hau raus, wer hat es am ersten verdient? Ja, ganz Didi klar, Don Kübauer. Didi, ja sicher, Didi ja. Kübauer. Ich meine, ja. Er hat den LASK aber von unten ja. Nach oben geholt, den Cupsieg geholt, also mit dem her, ja.
Kommt drauf an, was King Otter noch in den letzten zwei Spielen zaubert. Also wenn der da wirklich nicht einmal halbwegs fit da jetzt dann noch für die entscheidenden Momente sorgt, ja, und vielleicht am letzten Spieltag Sturm gegen Rapid zum Meister schießt, zum dritten Mal dann, ja, dann ist es nicht einmal der Don Didi für mich.
Ja, und wenn, ganz ehrlich, und wenn Rapid nach dieser gefühlten zwei Drittel der Saison Dauerkrise am Ende des Tages ganz oben steht, haben sie es auch verdient.
Mission 33, der Grüner! MP0311, wer hätte sich die Meistermedaille am ehesten verdient? Joao Sacramento, Jürgen Säumel, Thomas Letsch oder Peter Stöger?
Gold, die Frage. Gold.
Ja, das ist wirklich
Thomas Letsch, weil er seinen Verein als Tabellenführer übergeben hat.
Oh, ja, gut, aber ich würde trotzdem Peter Stöger sagen, denn man darf nicht vergessen, die Anfangsphase der Saison war jetzt nicht so schlecht von Rapid. Es war ein Rekordstart und da hat er schon ein paar Punkte geholt.
Keine Credits für Joao Sacramento.
Nein. Mehr Trainerentlassungen übrigens heuer bislang im Oppo als im Upo. Auch wenn der WRC natürlich im Upo einige gehabt hat, ja, aber jetzt von den Vereinen her gesehen hast du oben 4 und unten 3. Sehr interessant.
Also was ist jetzt? Ich habe jetzt Peter Stöger gesagt, Thomas Letsch. Was
Thomas Letsch.
Du sagst auch Thomas Letsch?
Ja.
Okay.
Ja, lebt damit.
Ja. Ja.
Grün-weißer Hype-Train.
Passt.
Sind wir fertig, ne?
So, jetzt gehen die einmal. Jetzt habe ich noch ein bisschen Harald Zeit.
Gesagt. Ich muss halt nur vorrutschen.
Jetzt habe ich noch ein bisschen Zeit, mich da zu verabschieden. Das war Ansa-Konferenz Episode 78, der zweite Teil. Der kommt dann morgen. Bitte folgt uns auf YouTube. Schenkt uns 5 Sterne im Podcatcher eures Vertrauens. Schenkt uns ein Abo auf dem Instagram-Account Ansa-Konferenz. Der Harald, wie gesagt, nicht mehr mit dabei. Er ist schon am Handy. Er schreibt mir schon irgendwelche bösen Nachrichten via WhatsApp. Wir machen nur kurze Pause, wir sind morgen wieder retour. Bis dorthin, tragt es in die Welt hinaus. Viva La Liga 1.
Servus.
Ansa-Konferenz, der Videopodcast über den österreichischen Fußball auf der Lola 1 App, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.